Also, kommen wir zum nächsten Teaching im Zusammenhang mit Jesus Christus auf seinem Weg. Jetzt, nach dem Einzug in Jerusalem, die letzten paar Tage, was er alles noch so erlebt und gemacht hat. Und wir haben heute einen Abschnitt, der wirklich atypisch ist, extrem atypisch ist für das Wesen und für das Wirken Jesu Christi. Aber es gehört auch dazu. Wir wollen miteinander einen Abschnitt lesen. Wir tun uns nachher, ja, wir haben ein bisschen durcheinander, ja, vielleicht nehmen wir das durcheinander, aber ich werde es lesen nach Markus und wir werden vielleicht nachher nach Matthäus durchgehen, weil der Markus hat eine etwas genauere Chronologie zu dieser Geschichte. Der Matthäus hat es nach den Prinzipien, nach dem System wirklich wichtig gefunden. Darum werden wir das miteinander anschauen. Markus 21, Markus 11, 12 bis 25. Markus 11. Und Matthäus 21. Ganz genau richtig. Markus 11, gar nicht 21 Kapitel, geht gar nicht über 16 auf. Genau. Und am nächsten Tag, als sie von Bethanien weggingen, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum vom Ferne, der Blätter hatte. Da ging er hin, ob er etwas drauf fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war noch die Zeit für Feigen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, nun esse niemand mehr deine Frucht vor dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten das. Und sie kamen nach Jerusalem, und Jesus ging in den Tempel und fing an, herauszutreiben die Verkäufer und Käufer im Tempel und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trüge. Und er lehrte und sprach zu ihm, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kam vor die Hohepriester und Schriftgelehrten und sie trachten nach, wie sie ihn umbrächten. Sie fürchten sich nämlich vor ihm, denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre. Und am Abend gingen sie hinaus vor die Stadt. Und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, habt Glauben an Gott. Glaube nur, hä? Interessant, glaube nur. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, hebt dich und wirft dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es gehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen niemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Das ist der Abschnitt. Ich habe es überschrieben, Episoden der strengen Jesu. Da ist er mal streng gewesen. Da hat er mal die Strenge Gottes ein bisschen gezeigt, die auch existiert und auch da ist und wir definitiv nicht aus Acht lassen. Weil es kommen auch viele Abschnitte von diversen Schreibern, die das Thema aufgreifen, dass das auch ein Teil ist. Und Jesus ist gekommen hier und hat nachher zwei, drei Sachen gemacht, die eigentlich wirklich atypisch sind für ihn. Man ist sich nicht gewöhnt, dass er kommt und die Leute raustreibt. Und so streng mit den Leuten, mit den Pharisäern, ja, aber sie waren normale Menschen, das sind die normalen Bürger, oder? Dass er so ein unfruchtbarer Feigenbaum einfach gerade des Todes ist. Schon noch so speziell. Man merkt, er will dort wirklich etwas damit sagen und etwas damit mitteilen, was ihm wirklich wichtig ist. Und ich werde kurz anfangen, etwas Lustiges. Das heißt, dort sind sie von Bethanien und Bethanien und Bethphage sind nebeneinander. Bethphage heisst übrigens Haus der Feigen. Also hat es dort viele Feigen gehabt. Es war eine bekannte Gegend für Feigen. Die Zeit hat aber nicht gestummen, heisst so. Aber was ich so verstanden habe, anhand von dem, was ich mitbekommen habe, ist, dass normal ist, wenn ein Feigenbaum grün wird, dass Blätter grün, aber auch die Früchte gleich einfach wachsen. Also hat er schon erwartet, dass irgendein Feigen dran ist. Und dort hat er einen grünen Baum gesehen und keine Feigen dran. Und dann hat er kurz an den Stecker gezogen bei dem Feigenbaum. Dazu sagen wir sicher auch noch mehr von dem her. Genau.
Ja, ich weiss schon nicht, wenn ich die Geschichte gelesen habe, habe ich mir überlegt, in welchem Mut war Jesus. Er weiss, die Zeit ist gleich zu Ende. Und ich habe das Gefühl, ja, einfach, stell dir vor, er kommt mit einem Auftrag hierher und mit diesen Menschen klappt es einfach wirklich nicht. Er kommt in den Tempel, es werden Sachen verkauft und gekauft, Geschäft machen, Profit wird geschlagen, Geld wird umgesetzt und gewechselt. Ja, ich kann vielleicht noch ein Souvenir kaufen für das Passafest. Man kann auch, wenn man von weiter her kommt, ist ein Opferland kaufen. Man kann eins und dieses machen. Und dann kommt Jesus dort rein mit den Jüngern. Und in einem alten Jesus-Film ist es so, Jesus fährt an, die Tische umkippen und zuerst wissen die Jünger nicht recht, was es soll, aber dann helfen sie mit und kippen die Sachen. Und dann habe ich mir schon überlegt, wir haben das letzte Mal schon die Stelle gehabt, im Sacharja, was heisst, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Wisst ihr, das war der letzte Gottesdienst. Er kommt hin auf das Jerusalem, auf einen Esel. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und die Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seiner Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Und der erste Vers ist ja jetzt wie in Erfüllung gegangen. Jesus ist auf Israel, auf Jerusalem eingetreten mit dem Esel. Und ich kann mir vorstellen, die Jünger haben auch den zweiten Vers gekannt und haben gedacht, so, jetzt kommt die Herrschaft von dem Jesus wirklich auf dieser Erde. Die Römer werden besiegt, der Tempel wird geräumt und eine andere Zeit kommt. Also es, für mich, wenn ich so denke, ist das Logischste, der Vers vorher geht jetzt gerade in Verfüllung, also die haben die Verse gekannt. Also kommt jetzt auch der zweite Vers. Aber ja, es ist anders gekommen. Es ist anders gekommen, nicht so, wie auch die Jünger gedacht haben. Jesus hat den Tempel rausgereinigt. Und ja, ich merke wie, es ist wirklich ein religiöse, prophetische Handlung war. Und Jesus hat gewusst, ein paar Jahre später ist der Tempel eh zerstört worden von den Römern. Da war kein Stein mehr auf dem anderen. Und das hat Jesus auch gewusst, das Ende von dem Tempel wird kommen. Und wir müssen uns schon vorstellen, der Tempel war ein ganz spezielles Gebäude. Also es hat viele Nebenräume gehabt, das ist wirklich das Gebäude war in Jerusalem schlechthin. Also, das wissen wir ja schon nicht. David hat geplant, Salomo hat gebaut. Das war eine riesige Sache. Aber Jesus hat wie etwas anderes gesucht in diesem Tempel. Und nicht das Geschäftliche. Und das Geschäftliche gehört nicht in diesem Tempel hier.
Ja. Genau, das ist natürlich mir ganz, ganz etwas Wichtiges, weil es ist auch spannend. Und für mich geht als Schweizer mega speziell, was dort war und was passiert ist. Wir haben ja die Situation, dass in diesem Tempel verkauft und gekauft und gehandelt und gewechselt worden ist. Welche Macht ist das? Mammon. Ganz klar, die Macht vom Geld, die Macht von der Wirtschaft hat angefangen, die Überhand zu nehmen, und zwar interessanterweise im Vorhof der Heiden. Das war dort. Weil, dass sie nicht im Tempel drin waren, ist klar, dort haben sie nicht rein dürfen, das haben die Pharisäer nicht wollen. Aber aussen haben sie das Gefühl, komm, das ist doch eine gute Geschäftsmacherei, oder? Und es ist interessant, der Mammon hat davon übernommen, schon dort, wieder einmal, und hat dort entsprechend angefangen zu wirken. Und Jesus hat vorher schon zwei, drei Mal gesagt, wir können nicht beiden Herren dienen, es geht nicht. Und er kommt und sagt, stopp. Es passt nicht. Ob schon eigentlich jetzt die Situation ist, du hast schon angetönt, es war kurz vor Pessach und viele Leute sind von Ferne gekommen und haben gewusst, ah, ich kann im Vorhof der Heiden noch Zeug kaufen, den muss ich nicht mitschlecken. Die Preise waren völlig überhöht, die haben die Leute wirklich übers Nest abgeschissen dort schon, geschaut, dass sie möglichst viel Geld machen im Vorhof der Heiden. Und dann kommt Jesus und zieht einen Mammon den Stecker. Er sagt, nein, hier ist nicht der Platz vom Mammon. Hier ist nicht die Herrschaft vom Geld und der Wirtschaft. Hier ist meine Herrschaft. Das ist ein Gebetshaus für alle Völker. Also schaut gefälligst, dass die Heiden einen Ort haben, wo sie beten können. Das ist der einzige Ort, der funktioniert damals. Und man hat gewusst, damals, zu dieser Zeit, wenn wir beten und anbeten wollen, dann gehen wir in den Tempel für Jerusalem. Und dort war der Ort, wo man wirklich aufrichtig Jesus, oder Jesus eben nicht, aber Gott anbetet hat. Und er tut dort wieder einmal etwas kehren, das nötig war, damit das Bethaus wieder stattfinden konnte. Und das ist auch interessant, das hat mich sehr beschäftigt im Zusammenhang mit der Tatsache, was Jesus, Paulus dann sagt, wir haben hier den Tempel. Wir wissen, der Tempel zwischenzeitlich ist nicht mehr existent. Der Tempel. Aber es gibt andere Tempel heute. Und der Paulus sagt ganz klar, im 1. Korinther 6, Vers 19 folgendes. Ist da. Hast du noch alles gesagt?
Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott sprach, ich will unter ihnen wohnen und wandern und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein.
Und das ist so, heute ist der Tempel Tone. Tone sind heute der Tempel. Und es war schon interessant für mich, ich sage es bewusst als Schweizer, ist hinten rechts noch relativ wichtig. Also, ich glaube, das wissen wir auch. Wir sind bekannt für das, dass die Wirtschaftsmacht, Reichtum, Geld ein Thema ist. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen, weil die, das ist übrigens nicht nur für die Schweiz, das ist übrigens ganz vielen Orten zwischendurch so, dass hier schon damals der Versuch von Mammon war, den Tempel zu übernehmen. Und heute ist es genau gleich. Und Jesus kommt und kehrt aus und macht etwas anderes daraus. Und das ist meine Entscheidung, für was ich mein Tempel brauche. Ob ich mein Tempel brauche, für den Herz zu verherrlichen, oder ob ich mein Tempel brauche, dass ich möglichst viel Mammon anhäufen kann. Können wir machen. Der Tempel verkümmert einfach ein bisschen, irgendwann nehmen wir gar nichts mehr mit. Das wissen wir alle von dem her. Und gleich ist es so interessant, was nachher passiert. Das ist so schön gesehen bei Matthäus 21, 14. Und dort steht dann Folgendes. Und es kam zum Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Jesus hat den wahren Gottesdienst wiederhergestellt und hat den Tempel wieder zu dem gemacht, was er hat sollen. Und es ist auch interessant, dass Jesus dort wirklich das auch wieder prophetisch nicht nur für den Tempel macht, sondern genau das ist das, was er kommt, das ist sein Auftrag. Und es hat mich sehr, sehr angesprochen im ganzen Sinn, wie die Tempelreinigung wirkt. Das ist, wo der Herr sagt, hey, kehrt aus und ich kehre ein.
Ja, das Bild von meinem Herz als Tempo ist mir nachgegangen letzte Woche. Okay. Jesus ist gekommen und hat die Tische gekehrt. Und ich glaube, er wirklich auch sagen, in Gnadenzeit kommt. Die Lahmen und Blinden sind gekommen, er hat denen gedient, ja. Es ist wieder Herstellung passiert. Und ja, ich habe nachher schon gedacht, mein Herz als Tempo, welche Tische in meinem Herz muss Jesus kehren? Damit die Gnadenzeit kommen kann. Und der Feigenbaum hat auch wirklich etwas zu tun mit dem. Damit Frucht an meinem Baum wächst. Was muss passieren? Was muss der Herr kehren? Einfach in meinem Herzen. Gerade zuletzt Woche haben wir es manchmal überlegt und gedacht, Herr, komm und mach super einen Boden in meinem Herz. Dass Frucht kann wachsen. Weißt du, man kann sagen, es gibt immer so, man kann sagen, Jesus, das ist doch gut, die kommen und bringen Opfer, es sind Opferlamm gewesen, die Leute kommen doch von weit her, müssen sie dir ein Schöpfchen von daheim mitschlecken, oder was? Die meinen es doch gut, die gehen doch verkaufen Lamm, nur mit jüdischen Dingen können zahlen und für ein Tempo ist auch noch gerade Unterhalt. Überleg mal, logisch, die kommen, wechseln ihre Währung auf jüdische Währung, da kann man auch gut noch ein bisschen zwischen rausholen, aber wir meinen es ja gleich gut, dann können sie das Opferlamm kaufen, sie nicht von daheim und sie opfern ja dem Passa. So gute Idee. Jesus, warum kehrst du jetzt das alles? Und der Tempo, oder das hat zu viel, das war ein wirtschaftlicher Geschäftspunkt, ein religiöser Punkt gewesen, das war Kultur gewesen, dort ist so viel passiert. Das ist doch eine gute Sache. Aber ist es eben nicht. Und man kann Sachen immer von zwei Orten von der Welt her geschaut, das ist eine ganz gute Sache. Und sie meinen es doch alle nur gut. Ja, und logisch hat der Heidi jetzt noch ein bisschen mehr rausgehabt, aber ja noch. Und der Blick von Jesus ist viel Zeit anders. Er weiss, dass das Schatten in unserem Leben, dass es nicht gesund ist und uns nicht gut tut. Und er weiss, was wirklich gut ist. Und ich finde, so ein Bild, nachher kommen die Lahmen und die Blinden, die sind vorher auch schon in der Masse innen gestanden. Aber man hat sie wenig gesehen. Es ist zu viel gelaufen. als man den Blind noch hätte achten können. Aber Jesus hat sie gesehen, hat sie getroffen, hat wieder hergestellt und es ist eine Gnadenzeit. Er hat einfach gesagt, hey, es kommt eine andere Zeit. In Jeremia 7 heisst, so spricht der Herr Zebaoth, 7, 4 bis 11. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, bessert euer Leben und euer Tun, so will ich euch wohnen lassen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, sondern bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt, einer gegen den anderen, und gegen Fremdlinge, Waisen und Witwen keine Gewalt übt und nicht unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem eigenen Schaden. So will ich euch immer und ewiglich wohnen lassen an diesem Ort in dem Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Aber nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts nütze sind. Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher, Meineidige und opfert dem Baal und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mich in diesem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht, wir sind geborgen und tut weiter solche Gräuel. Haltet ihr denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Sehe, ich sehe es wohl, spricht der Herr. Und ich glaube, Jesus hat wirklich Gott gesucht, seinen Vater auch gesucht, woher geht man in den Tempel. Und er hat einfach gesehen, was jeder Jeremia schon sagt, eine Räuberhöhle.
Aber das war wirklich das damals. Ich merke, ich will das nicht, dass das für euch nicht. Ich glaube, wir sind nicht dort. Aber das ist der Hintergrund für das, was er macht hier im Tempel, dass es total verschoben ist. Und er hat eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und ich will etwas anderes. Und er ist gekommen, um das zu kehren. Und mir ist dann auch interessant, so der Gedanke gekommen, wenn ein Mensch sich für Jesus Christus entscheidet, dann passiert genau das. Und wo wir uns für Jesus Christus entschieden haben, dann passiert genau das. Dann wird aus dieser Räuberhöhle, wo wir sind, der Tempel vom Herrn. Und es kann wieder der richtige Gottesdienst entstehen. Und mir ist es so wichtig geworden, dass das etwas ist, was relativ schwierig ist und ein Kampf ist für uns alle in dem Ganzen innen, der Wechsel von dieser Räuberhöhle, wie es da hier steht, zum Tempel. Und bei uns passiert genau das. Und das ist nicht etwas, das habe ich mir für mich selber so überlegt, das ist nicht etwas, was einfach so es passiert. Der Paulus beschreibt das sensationell gut im Römerbrief, und im Römer 7 so ein schreibt, wie der Kampf hin und her geht im Ganzen. Das nicht lesen, aber wird mich wirklich ermutigen und sagt, hey, der Kampf zwischen Geist und Fleisch, der einfach ist, und der ist in uns. Oder? Und der Kampf, das ist unsere Entscheidung, in West, dass wir immer auf die oder die Seite sind, entsprechend verschieben, sagen, okay, nein, ich will, dass mein Dienst der Tempel vom Heiligen Geist ist und nicht irgendeine Räuberhöhle. Und die Wende hat er hier gemacht. Mit der folgenden Konsequenz, dass die Hohepriester gefunden haben, sie wollen umbringen. Das ist nicht der nächste Vers, oder? Wenn wir es in Matthäus lesen, oder? Sie blinden so. Als aber die Hohepriester schrieb, geht die Wunder an, die Tat, und die Kinder im Tempel schrien und holen sie an und so weiter, dann steht es am anderen Ort, wissen sie sich, und sprach, was macht er überhaupt? Und Markus heißt, sie wollen töten. Oder? Weil einfach etwas anderes passiert ist. Die Schriftgelehrten haben Angst und Stress gehabt. Die haben wirklich nicht gewusst, wie sie mit dem sollen umgehen, dass ihr scheinbar Tempo jetzt plötzlich doch nicht mehr der Tempo ist, sondern eine Räuberhöhle. Und ich glaube, das ist schon noch so eine Herausforderung. Sind zwar so ein, dass sie ihn wirklich umbringen wollen, also, dass er schlussendlich hergebracht ist. Keine Woche gegangen, ist er da gewesen. Ja. Und der Wechsel, der Wandel in dieser Situation innen, von dem her. Oder? Und nachher kommt eine interessante, herzige Aussage, wo Jesus uns sagt von dem her, oder? Hey, was euch stört, das Geschrei von den Kindern? Ich will euch ermutigen, leset mal Psalm 8, Vers 3. Hat er zunehmend gesagt. Er hat gesagt, wisst ihr was? Aus dem Mund der Jungen und Kinder und Zeuglinge hast du eine Macht zubereitet, um deiner Feinde willen. Und den Rest lassen wir sein. Von dem her. Er hat eine Macht zubereitet. Aus dem Mund von der Unmündigen und von der Säugling. Damit er entsprechend etwas machen kann. Oder? Und Und das hat er gemacht.
Ja, genau. Der Tempel war geräumt. Jesus ist auf Bethanien. Ich weiss nicht, ob er zum Lazarus ist. Der Lazarus hat zu Bethanien gewohnt, aber dort ist noch erst übernachtet. Ich weiss nicht, das letzte Mal. Und nachher, am nächsten Morgen, kommt er eben zu dem Feigenbaum. Und ich merke, es ist das erste Mal in der ganzen Geschichte von Jesus, wo er ein Wunder tut, aber etwas zerstört damit. Es hat bis jetzt immer Wunder vor Wiederherstellung. Die Blinden sind gesund, die Lahmen können laufen und, und. Er hat aus Brot viel Brot gemacht, aus ein paar Fisch viel Fisch. Und ganz viel Wunder. Immer Wiederherstellung und immer im Positiven. Und es ist das erste Mal, wo er eine Sonderfahrtzerstörung macht. Jesus kommt an den Feigenbaum hin. Ja, nie mehr wachse Frucht auf dir in Ewigkeit und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und ich merke, die zwei Bilder, der Tempel und der Feigenbaum, die sind so vielschichtig. Man könnte hier wirklich Stunden darüber reden. Ich merke, es hat so viel Bedeutung für Israel als ja. Volk, für unser eigenes Leben, für das, was verheißen worden ist, für die Prophezeiungen, die gekommen sind. Es ist so vielschichtig. Genau, und der Feigenbaum ist für mich auch, das eine ist Israel, das andere ist wirklich auch mein persönliche Leben und das andere ist einfach die, wo Jesus gerade drinnen ist. Wir dürfen wie das nicht ausser Augen lassen. Er ist 4 Tage vor seinem Tod und er weiß es. Er weiß es haargenau. Und er merkt einfach, hey, ich weiß auch nicht, meinst du, okay, wie tief frustriert muss Jesus gewesen sein. Gleich, hey. Niemand hat es gecheckt. Man kann wirklich fast sagen, es hat gar niemand checkt, warum das wirklich ist. Petrus hat noch gemeint, er checkt. Es war sicher bei den vorderen 3, 4 gewesen. Vielleicht 2, vielleicht auch das vorderste. Und im entscheidenden Moment hat er dann gleich auch gesagt, oh, ich kenne den Jesus nicht. Ja. Es gibt noch, Israel wird viel auch mit einem Feigen- oder Ölbaum verglichen. Es gibt das Gleichnis im Lukas 13, 6 bis 9, er sagt ihnen aber dieses Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre, komme ich. Jesus hat 3 Jahre wirklich untertan. Und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine, so hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm, er lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn herum grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ich ihn ab. Genau, der Feigenbaum sowie auch der Ölbaum sind einfach ein Bild für Israel gewesen. Und ich glaube, das eine war der natürliche Hunger, den Jesus hatte und Feigen wollte. Und das andere war der geistliche Hunger, den Jesus hatte und auch nichts bekommen hat. Die Erwartung als Volk Gottes, als sein auserwählte Volk, das Volk der Verheißung. Und er ist nicht satt worden. Ja. Die Realität ist, dass Israel nichts gegeben hat. Keine Frucht.
Ja, und es ist ja zu mir zu atmen, es ist ja wirklich auch ganz schlimm gekommen. Mit Israel, mit Jerusalem und Israel. Ganz schlimm. Ich bin ein interessantes Buch am Lesen. Von der Kirchengeschichte von einem ganz alten Mann, also, das schon vor manchem Jahr, ja, vor 1700 Jahren geschrieben hat. Mega interessant. Und dort beschreibt er jetzt, in dieser Zeit auch, beschreibt er die ganze Zerstörung, die mit Jerusalem stattgefunden hat. Mit ganzen Haufen Quellen, die man heute immer noch findet, auch, sogar. Und er beschreibt das genauso. Es ist genau so gekommen nachher. So schlimm es ist genau so gekommen. Und das Interessante ist vielleicht als Dings, die fruchtbar waren, die Apostel und so, die sind alle nicht mehr in Jerusalem, die sind alle weggegangen. Und nachher ist, wo die Fruchtbarkeit verschwunden ist, ist dann die Sonne wirklich über Jerusalem eingebrochen, so brutal. Wir kommen später irgendwann noch auf intensive Zeiten, auf die prophetische Aussage Jesu zu reden. Aber auch hier das Bild, wie es Miri gut gesagt hat, das Bild von diesem Feigenbaum ist ein Bild für Israel. Ganz konkret, allem voran. Aber wir können das für uns nehmen, wir müssen hoffentlich nicht. Oder? Was mir aufgefallen ist, ein Bild für uns persönlich ist, es sieht gut aus, aber es hat keine Frucht. Man könnte das mit einem anderen Wort beschreiben. Religiosität. Es scheint gut, es scheint fromm, es sieht richtig geistlich aus, mit Gottesdienstbesuch und Beten und was auch immer, aber also Beten im Sinne von, man ist einfach dabei in den Aktivitäten, aber hinten dran ist nicht viel. Und das ist das, was natürlich sehr symbolisch war für die damalige Zeit für das Volk Israel. Und Jesus hat das dort ganz klar als Frucht, unfruchtbar und nutzlos deklariert und entsprechend hat gesagt, also, wisst ihr was, das hat keine Frucht. Und der Feigenbaum hat keine Frucht mehr gehabt. Fertig, lustig. Etwas, was ich noch schnell einschiebe, wo mir persönlich für mich sehr angesprochen hat, für das, was ich versuchen zu machen im Dienst, wenn ich mit Jesus Christus unterwegs bin. Es ist auch spannend, dort heisst es im Vers 17 noch, nachdem er das gesagt hat, wegen der Unmündigen, gesagt hat, und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus, nach Bett, blieb dort über Nacht. Mir ist das, und er ließ sie stehen, ist mir einfach so angekumpelt. Okay, also, lassen wir die einfach stehen, die nicht wollen. Lassen wir die einfach. Und kümmern wir uns um die, die wollen. Ich möchte, ich will meine Zeit, meine Energie für das, was der Herr will, nicht verschwenden für Leute, die nicht wollen. Und das hat Jesus auch nicht gemacht. Und er ließ sie stehen und ging weiter. Gell? So ist es. Und das ist genau das, was ich merke, was ich auch machen will. Ich wünsche mir, dass ich das, was ich mache, und ich wünsche mir, dass das, was wir machen, sind viele wirklich involviert. Das ist absolut sensationell, mega cool. Ich liebe das. Dass wir uns dort investieren, wo Leute wollen. Und mit denen laufen und mit denen arbeiten. Und wenn nicht will, dann hat er vorübergehend, wenn er plötzlich will, das ist auch gut, dann kommt er dann. Dann ist kein Problem, dann arbeiten wir wieder mit ihnen. Völlig in Ordnung. Manchmal braucht es eine Zeit, manchmal braucht es eine Pause. Ich bin zwar nicht sicher, ich sage es mal bewusst plakativ, so, die Leute haben manchmal sie brauchen eine Pause. Kaufen die Zeit aus, dann ist es böse Zeit. So viel Pause haben wir nicht mehr. Das ist meine Meinung. Und darum hat mich das so angesprochen, wo Jesus es einfach sagt. Und dann ist er weitergegangen und hat schlussendlich den Feigenbaum, wie gesagt, hat zu Ende geführt, und zwar innerhalb von einem Tag. Und die Jünger haben das gesehen und haben dann Petrus aufgeregt und gesagt, oh, schau da, hast du gesehen, er ist tot. Und dann greift er auf und sagt, los, Petrus, hört, wenn ihr Glauben habt, dann passiert ganz, ganz viel.
Genau, ein Satz geht mir im Moment nachher. Viele Menschen wollen geliebt werden, aber nur wenige erzogen. Wir müssen manchmal, und der Herr sagt, was, wenn er lieb hat, dann süchtig dir. Bei Jesus werden wir auch erzogen. Und ich weiss, innen wollen viel erzogen werden.
Yes, mega genial.
Es ist wirklich etwas, wo ich wollte nur geliebt werden. Oder wollte ich auch erzogen werden. Und hier erzieht Jesus, glaube ich, als sie es haben wollen.
Ja.
Merken wir, wie manchmal hat Jesus dem Volk gesagt, kehret um. Wie manchmal haben die Propheten gesagt, kehret um. Und jetzt kommt das harte Urteil, man kann nicht satt werden bei euch. Da ist nichts zu finden. Keine Frucht, nichts, einfach nur blöde Blätter. Und ich nachher schon mir auch überlegt auf mein eigenes Leben, hey, was ist, wenn Menschen zu mir kommen und wollen satt werden? Habe ich Frucht? Oder ist es nur Schein? Was ist, wenn die Menschen wirklich zu mir kommen und etwas brauchen? Können sie etwas essen? Weißt, es ist mir so, eben, ich habe schon einmal erzählt, wo wir hier sind, die Kirchen anschauen, in Italien. Ich habe so gemerkt, hier kommst du nicht zu essen. Es tut mir mega leid, es sind mega schöne Bauwerke. Aber wenn ich wirklich Hunger habe, geistlichen Hunger. Ich habe gestern in diesem einfachen Gebetshaus ziemlich viel mehr zu essen bekommen. Es geht nicht um das Schöne rundum, sondern es geht wirklich darum, dass wir zu essen bekommen. Dass wir geliebt sind und erzogen werden. Dass wir weiterkommen. Dass unser Herz zu einem Tempel wird. Wo der Herr Freude hat dran. Wo Sachen drin sind, wo gut. Ihr wisst jetzt auch, mit was können wir uns den lieben langen Tag beschäftigen. Hier zwischen diesen zwei Jahren innen gehört auch noch ein bisschen zum Tempel. Mit was beschäftige ich mich? An was studiere ich? Was bleibt mir hängen? Welche Situationen drehe ich immer wieder durchdrehen? Statt dass ich vergebe und weiterlaufe. Und sage, Herr, was hast du für mich? Und wenn du ein bisschen Zeit nimmst, lach den Herr in dein Herz und sag ihm einfach, kehr meine Tische. Kehr meine Tische, die nicht mit dir zu tun haben. Damit ich Frucht bringen kann, damit ich einen Siegeskranz machen kann. Viel weiter raus. Oder drehe mich auf den Mammon, wo ich mir alle Wissen nichts mitnehmen kann. Wo einfach leer ist. Was ist mit meinem innersten Raum, mit meinem Tempo in mir? Darf Jesus den Grümpel rausnehmen dort drinnen? Und wenn wir Frucht bringen?
Und das Interessante ist, dort, in dem passiert, dann wirklich, es ist schon, überlege, Jesus sagt es hier zu seinen Jüngern, wenn ihr das glaubt, dann werdet ihr Wunder sehen. Und die Jünger haben noch nicht viel von dem erlebt, oder? Wirklich nicht. Aber nachher, wo sie sich ganz auf den Sieg gelassen haben und sich entschieden haben, dass der Tempel wirklich dem Herr gehört, hat gerade der Petrus, der da redet, Wunder erlebt, im gröbsten Mass. He? Das ist etwas, was wir uns auch wünschen, dass wir wie ein Petrus einfach dann vorbeilaufen können, der Schatten auf jemanden fällt, dann wären sie gesund. Das ist nicht so schlecht, durch mich. He? Das ist relativ fromm, im guten Sinn. Der Schatten fällt auf jemanden, sie werden gesund. Ja, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten dran. Dann muss ich. Im guten Sinn. Wichtig, nicht leisten. Sondern, hey, wo gehe ich her? Und es ist schon interessant, gestern Morgen habe ich vorbereitet. Und mich beschäftigen zu arbeiten, das Fest in letzter Zeit. Aufgrund von der Situation, von einem Projekt. Enorm. Und dann habe ich vorbereitet, es ist darum gegangen, für heute am Nachmittag, wenn wir darüber diskutieren, was heisst Heiligung, was heisst wirklich geisterfüllt leben. Und dort hat es so einen spannenden Vers aus Epheser 5,8, sauft euch nicht voll Wein, vor allem wenn ein schlechtes Verhalten kommt, sondern füllt euch mit dem Heiligen Geist. Und dann habe ich überlegt, was heisst das konkret? Ich frage sie, wie macht ihr das praktisch? Die wollte ich nicht beantworten, das dürfen die anderen machen nachher. Sag noch nicht, Hatschi Patsch. Und dann ist für mich der Vers, ist mir irgendwie über den Vers gestürchelt, aus Lukas 21, 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Durchrauschen und Saufen und mit täglichen Sorgen. Und dieser Tag plötzlich über euch kommen, werden wir schließlich reden. Und mir ist es geblieben hängen und mit täglichen Sorgen. Ich sage, Herr, lass mal schnell, du hast mir jetzt gerade extrem in mich reingeredet. Ich will das nicht. Ich habe mir gerade eine Markierung gemacht. Herr, nimm mir das weg. Ich will die täglichen Sorgen, die will ich nicht mitschleichen. Ich will dir das geben. Und auch Wunder. Ich bin viel lockerer und leichter durch den Tag gegangen und ich habe es heute noch genau gleich, dass mich das Zeug nicht beschäftigt. Und ich habe richtig gut geschlafen. Und ich kann euch eher sagen, ich habe ab und zu nicht gut geschlafen wegen diesem Zeug im Geschäft. Das passiert mir nicht viel. Ich dachte, nein, das schleike ich nicht mit. Ich will das nicht mitschleichen. Und ich will genau, dass ich nicht das mitschleiche, wo schlussendlich nicht wirklich viel Frucht bringt. Ich will mir das schon darum tun, wenn ich einen Auftrag habe, das ist etwas anderes. Aber ich schläge es nicht unnötig mit und kämpfe damit um für nichts. Und ich will glauben, dass er etwas macht und der Herr macht etwas. Und ich wünsch mir, dass wir die Begegnungen mit dem Herr dürfen haben, wo er einfach zu uns redet. Wo er uns entsprechend befreit, entlastet, weiterbringt. Und wir nicht ins Abmühen und nie nachher kommen. Weil wir versuchen, irgendwo gut anzustehen. sondern merke, hey, ich kann mich einfach dem Herrn geben und der Herr schaut für mich. Der Herr macht etwas. Er wirkt. Und glauben wir einfach mal zuerst mal für uns, dass er in uns innen eine Freiheit und einen Frieden wirken will, wo hier schlussendlich ist, wenn ihr bittet, dann werdet ihr es empfangen, wenn ihr nicht zweifelt. Und ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn wir mit uns selber anfangen, wenn wir ein entsprechender Mensch sind, der dann auch alles ertragen kann. Also ich merke, das will ich wirklich. Ich will wirklich glauben und an deinen Verheißungen festhalten, die hier drinnen stehen, die ich schreibe schlussendlich, oder? Wirklich etwas extrem Ermutigendes, dass wir das dürfen glauben, dem festhalten, dass die Verheißungen stimmen, die es da gibt. Und die Zusagen, dass wir die haben können. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so wie ihr es glaubt, werdet ihr es empfangen. Das ist eine coole Verheißung. Mega coole Verheißung. Und die wünsche ich mir für uns, dass wir die dürfen erleben, weil dann sind wir im Tempel vom Herrn. Dann sind wir am Ort, wo der Herr wirkt, wo es uns entsprechend um etwas geht, das lang Frucht bringt. Und nicht irgendetwas ist verdorrt. Und dann plötzlich, dann ist tatsächlich, ich finde mega gut, dass du gesagt hast, dann ist es tatsächlich so, dass wenn jemand zu mir kommt und meinen Baum anschaut, dass er zwar Blätter sieht, aber nicht nur Blätter, sondern auch Früchte und etwas essen kann. Und das wäre schon noch so cool.
Ja, und ich habe wirklich das Gefühl, der Herr sagt jetzt auch heute Morgen, ich nehme nicht deine Turbulenz jetzt gerade aus dem Leben. Ich löse da auch nicht gerade das Problem. Wir meinen viel, es ist Frieden in unserem Herz, wenn unsere Probleme nicht mehr da wären. Dann hätten wir Frieden. Abwesenheit von Krieg und Hunger, Abwesenheit von dem Streit, den ich noch habe, Abwesenheit von was auch immer, von meinen Sorgen und Lasten. Aber der Herr hat etwas anderes. Der Herr will das Shalom in unser Herz bringen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als andere,
Vernunft.
Vernunft. Will er einfach die bringen. Und Turbulenzen können immer noch da sein. Und unsere Probleme können auch immer noch nicht ganz gelöst sein. Aber der Herr will den Frieden in unser Herz bringen. Und ich glaube, mit dem gehen wir jetzt auch zum Abendmahl. Herr, bring den Frieden in mein Herz und breite den Frieden aus. Und die Tische, die stehen, bitte kipp sie um, als die Frieden mehr Platz hat.
Amen.